Empathie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Katja Wörmer. Hallo Katja.
Hallo Rüdiger.
Katja, du bist Anwältin und Hauptanwältin in dem Prozess Füllmich gegen was wird da geklagt? Klagt der Staat gegen ihn oder?
Genau, das ist im Endeffekt der Staat. Das ist ein Strafverfahren gegen Rainer Füllmich und das ist quasi Verfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden, also durch die Staatsanwaltschaft am Landgericht Göttingen vorliegend.
Es ist ja jetzt Prozesspause. Letzter Prozesstag war am 27.11. und es beginnt wieder am 4.2. Er ist jetzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft, ne?
Er ist seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Am 13. Oktober 23 ist er offiziell hier in Frankfurt am Main in die Untersuchungshaft gekommen. Also ist er am Frankfurter Flughafen quasi in Empfang genommen und verhaftet worden, nachdem er aus Mexiko ausgeflogen wurde. Wir wollen nicht sagen ausgeliefert oder abgeschoben, weil es war irgendwie nichts von beiden so richtig. Also er hat keine Straftat in Mexiko begangen, deswegen ist er dort nicht abgeschoben worden. Und das förmliche Auslieferungsverfahren wurde hier quasi von Deutschland aus nicht richtig betrieben, sondern man hat ihn da quasi, es gab zwar eine sogenannte Red Notice, also eine internationale Suche über Interpol. Daher war wahrscheinlich auch die USA und wurden dann die mexikanischen Behörden informiert. Aber das Ganze war halt kein förmliches Auslieferungsverfahren und auch kein Abschiebeverfahren. Also es gibt eine Verfügung in spanischer Sprache in der Akte, die aber nicht übersetzt wurde, obwohl wir hier in Deutschland Gerichtssprache Deutsch haben. Und insofern wurde er im Endeffekt ja hier zwar auf Geheiß unserer Strafverfolgungsbehörden aus Mexiko ausgeflogen und auch dort festgenommen, aber es gab kein förmliches Auslieferungsverfahren und ihm ist da auch kein rechtliches Gehör gewährt worden, vor Ort vor allem. Und insofern haben wir das auch immer quasi, zwar in Anführungsstrichen, aber wir haben das schon als Entführung quasi bezeichnet oft, weil das förmliche Verfahren halt fehlt, das rechtsstaatliche.
Weswegen ist Rainer Füllmich denn überhaupt angeklagt worden? Was ist eigentlich der Grund? Also ich habe gehört, dass das Gesetz, weswegen er verurteilt, kann man ja nicht sagen, ist ja nicht verurteilt, sondern angeklagt wurde, dass das ein altes Nazi-Gesetz ist.
Ja gut, also einige rechtliche Grundlagen, die wir heutzutage noch haben, stammen aus dieser Zeit erstaunlicherweise tatsächlich. Ja, also das Tierschutzgesetz, das Gesetz für Heilpraktiker, auch einige Urteile stammen ja aus dieser Zeit. Zum Beispiel werden die ganzen Ärzte, die jetzt wegen den Maskenbefreiungsattesten auch Strafverfahren haben, da wird immer auf eine Entscheidung des Reichsgerichts zurückgegriffen, auch aus der Zeit quasi. Ja, also das ist, man glaubt das kaum, aber das geschieht häufiger, als wir uns immer vor Augen führen. Und der Untreue-Tatbestand wurde zumindest auch in der Zeit häufig angewandt. Es kann sogar sein, dass er dann auch ins Strafgesetz gekommen ist. Das wüsste ich jetzt gar nicht ganz genau. Aber er wurde damals wohl häufig angewandt und auch auf eine spezielle Art und Weise ausgelegt. Und die Untreue ist so ein Auffangdelikt. Wenn man halt keinen Betrug hat oder keinen Diebstahl oder keine Unterschlagung, dann ist es ein Auffangdelikt in der Wirtschaft, gerade bei Wirtschaftskriminalität, dass man sagt, okay, dann war es eine Veruntreuung. Und dazu, es geht hier im Endeffekt ganz konkret um die Darlehensvergabe. Also Rainer Füllmich und auch Viviane Fischer haben damals als Geschäftsführer der sogenannten Vorschalt GUG, die Betreiberin des Formates Corona-Ausschuss war. Das ist ja für den Zuschauer gar nicht richtig offensichtlich gewesen oder gar nicht bekannt geworden. Aber das war halt eine nicht eingetragene VOG, war damals die gesellschaftsrechtliche Konstruktion dahinter. Und Viviane Fischer und Rainer Füllmich haben sich damals gegenseitig Darlehen ausgegeben von den Spendengeldern, um das Geld quasi zu sichern, dass es nicht in voller Höhe auf dem jeweiligen Konto der VOG, beziehungsweise die OG hatte kein eigenes Konto, weil sie ja noch nicht eingetragen war. Das sind jetzt so gesellschaftsrechtliche Spitzfindigkeiten. Dass es halt nicht auf den Ausschusskonten lag, sondern dass es in Sicherheit war, weil damals schon die ersten Verdachtsmeldungen kamen, dass der Staat ganz gerne Corona-kritische, bekannte Gesichter aus der Szene defundet. Also wir haben das hinterher bei Professor Hockerts gesehen, wir haben das bei Michael Ballweg gesehen. Die Ärzte für Aufklärung hatten meines Wissens schon im Herbst oder im Sommer 2020 die erste Auflösung ihres Spendenkontos und die Spenden wurden dann irgendwie automatisch von der Bank an die Spender zurück überwiesen. Und sowas befürchtete man auch für den Corona-Ausschuss, beziehungsweise man befürchtete sogar, dass das Geld dann eingezogen wird, weil es immer wieder Kontokündigungen gab von den Banken. Und zwar fristlose Kündigung mit der Begründung Geldwäscheverdacht.
Das ist ja bei, also Rainer Füllmich hat das ja damals öffentlich gemacht und gesagt, jetzt haben die das mit Bhakti gemacht. Ne? Bhakti haben sie da dem Sucharit Bhakti, dem Professor, den haben sie da die Konten gekündigt und wir müssen hier präventiv tätig werden und was machen, damit die uns nicht die Gelder dann stornieren genau, oder wegmachen, sonst ist der Corona-Ausschuss weg und pleite, ne?
Professor Bhakti gab es damals die Vermutung, da gab es einen Journalisten aus Amerika, den James Henry, der hat auch damals eine sehr interessante Serie gedreht, Planet Lockdown. Und der hat wohl zuerst den Professor Bhakti interviewt, dann hat er Rainer Füllmich interviewt und hat davon erzählt. Und daraufhin sind Rainer Füllmich und Bibiane Fischer dann tätig geworden. Was genau geschehen ist damals bei Professor Bhakti, weiß ich persönlich jetzt gar nicht, ob es da wirklich schon Kontokündigungen gab oder ob das damals zumindest der Verdacht war. Wir haben zumindest in der Folgezeit ja gesehen, dass das immer wieder passiert ist. Ich glaube auch Ken Jebsen, seinen neuen richtigen Namen kann ich leider nicht aussprechen. Ich meine, auch ihm sind dann in der Folge die ganzen Konten gekündigt worden und er war ja auch nicht der Einzige. Also er fällt mir gerade noch als prominentes Beispiel ein.
Es gibt mehrere prominente Beispiele, die man nennen könnte. Bei Kefan Sufi-Siyavash. Und bei anderen ist es auch so, dass da mehrfach die Konten gekündigt werden und dass die mittlerweile im Ausland ihre Konten haben, damit das hier in Deutschland nicht gekündigt werden kann. Ne? Das ist also...
Ist auch eine Lösung, ja.
Ja, das ist bei vielen passiert. Was ist denn der Grund, warum er jetzt in Untersuchungshaft ist? Ich meine, schon ziemlich lange. Ist das nicht etwas Ungewöhnliches, jemanden so lange in Untersuchungshaft zu lassen, obwohl es geht um Gelder, okay, es geht irgendwie um Gelder, aber es geht ja nicht um irgendein Kapitalverbrechen, also es geht ja nicht um Mord oder sowas, weswegen man jemanden über ein Jahr in Untersuchungshaft steckt. Das ist doch ungewöhnlich, oder?
Das ist ungewöhnlich, vor allen Dingen gemessen an dem Tatvorwurf in diesem Fall. Also wir haben ja hier laut Haftbefehl und angesichts des aktuellen Strafverfahrens haben wir hier den Vorwurf bezüglich dieser beiden Darlehen, also insgesamt eine Darlehenssumme über 700.000 Euro, die Rainer Füllmich damals nicht zurückzahlen konnte, muss man sagen. Er hätte das getan, aber er konnte das nicht mehr. Angesichts dessen, also ich denke, die Untersuchungshaft ist ja eingeleitet worden, weil man gesagt hat, okay, der ist jetzt nach Mexiko geflüchtet. Ja, das hat man sich dann so ein bisschen zurechtgedacht. Letztlich ist er nicht geflüchtet nach Mexiko, aber er hat sich halt dort aufgehalten und deswegen hat man ihn dann irgendwann nach Deutschland entführt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und man hat ihm vorher halt auch keine Möglichkeit gegeben, sich zu den Tatvorwürfen zu äußern. Also er hatte ja bis März 24 sogar noch seine Kanzlei in Deutschland. Da war sogar ein ganzes Haus für gemietet, wo oben eine Privatwohnung drin war. Unten waren die Kanzleiräumlichkeiten. Und insofern gab es eine Adresse, dort sind wohl auch öfter Polizisten aufgetaucht und haben nach dem Verbleib von Rainer Füllmich gefragt, aber auf diverse Akteneinsichtgesuche oder Informationsgesuche von Anwälten gab es keine Antwort, warum man denn Rainer Füllmich sprechen wollte. Und wenn man ihm da mal die Gelegenheit gegeben hätte, sich selber zu äußern oder gesagt hätte, sie ihn mit dem Tatvorwurf konfrontiert und ja, er die Möglichkeit gehabt hätte, sich dazu zu äußern, wäre das Ganze vielleicht auch anders gelaufen. Das muss man halt auch sehen, denn er hatte insofern halt kein rechtliches Gehör. Und das begründen die Strafverfolgungsbehörden natürlich damit, dass es den Haftbefehl gab und dass, wenn man die Leute vorher informiert, die Betroffenen, die festgenommen werden, das möglicherweise die Festnahme dann verhindert oder unmöglich macht, weil es dann eine weitere Flucht gibt. Also das ist halt das Vorgehen unserer Strafverfolgungsbehörden, ja.
Es gibt ja auch die Veröffentlichung davon, ich glaube, das hat Rainer selber auch mal gesagt, also es ist eigentlich schon länger her, dass er gelockt wurde, aus Mexiko in den Flieger zu gehen, weil er in gutem Glauben gedacht hat, dort würde, glaube ich, irgendeiner der Hafenanwälte, hätte er eine Abmachung oder irgendwie etwas. Kannst du das mal erläutern, was da gewesen ist?
Ja, die Hafenanwälte an sich, das ist noch eine Spezialität hier in dem Strafverfahren. Das könnte ich auch noch anfügen. Die sind ja hier auch als Adhäsionskläger tatsächlich aufgetreten in diesem Strafverfahren und haben ihre zivilrechtlichen Ansprüche, die vermeintlichen, im Strafverfahren auch geltend gemacht, in Vertretung dieser VGOG. Und die haben einfach sehr engen Kontakt gehabt zu den Strafverfolgungsbehörden als Anzeigeerstatter. Und haben denen immer viele Informationen zugespielt, hier besonders dem ermittelnden Staatsanwalt. Der hat sehr eng mit den Anzeigenerstattern zusammengearbeitet. Und ja, es wurde insofern getrickst, als die Reisepässe von Rainer Füllmich und seiner Frau zwischenzeitlich verlegt worden waren. Man hatte dann neue Reisepässe beantragt und die alten dann wiedergefunden und dann hieß es, naja, sie müssten jetzt aber die neuen verwenden und da müsste noch eine Unterschrift geleistet werden und deswegen müssten sie halt nach Tijuana fliegen und ins Konsulat kommen und da diese Unterschrift leisten. Obwohl Rainer Füllmich eigentlich gesagt hatte, naja, die alten sind ja jetzt wieder da, die alten Pässe, dann brauchen wir das gar nicht mehr. Und deswegen sind sie dann dorthin geflogen und dort wurde Rainer dann direkt am Flughafen verhaftet. Und genau, dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Also er ist dann gar nicht mehr ins Konsulat oder auch in keine deutsche Botschaft, also nicht auf deutschen Boden gelangt, sondern direkt, ich glaube, er ist nach Mexiko-Stadt geflogen worden, da hat er noch eine Nacht verbracht und dann ist er am nächsten Tag mit der Maschine und zwei Begleitbeamten aus Mexiko nach Deutschland ausgeflogen worden. Ja. Und die Ehefrau ist in Mexiko geblieben.
Wie geht es eigentlich der Ehefrau jetzt? Ich meine, der Mann ist jetzt über ein Jahr in Untersuchungshaft, mittellos. Also er kommt ja an keine Gelder mehr an. Also wie geht es eigentlich der Frau von ihm? Hast du da Kontakt zu? Weißt du das? So.
Ja, ich habe Kontakt auch zu Inka. Der Ehefrau, ja gut, sie ist in Mexiko geblieben, weil letztlich hat sie offensichtlich auch vielleicht Befürchtungen, dass ihr hier in Deutschland was passieren könnte. Den Umständen entsprechend geht es ja aber gut, wie es einem halt geht, wenn der Mann seit über einem Jahr in Untersuchungshaft ist. Das ist klar, dass das natürlich sehr, sehr belastend ist und dass es da natürlich auch immer wieder Strecken gibt, wo es einem nicht so gut geht. Das ist völlig klar. Ich wollte noch was, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, zu der Länge der Untersuchungshaft sagen. Natürlich vom Gesetz her ist vorgesehen, dass eine Untersuchungshaft grundsätzlich nicht länger als 6 Monate dauern darf. Wir haben hier jetzt den laufenden Strafprozess. Der läuft ja jetzt bereits seit dem 2. Februar 2024. Und während des laufenden Strafprozesses ist diese Frist ausgesetzt. Also die Untersuchungshaft dauert dann halt so lange an, wie der Strafprozess läuft. Und die Begründung des Gerichts, wir stellen hier natürlich auch durchgehend immer wieder neue Haftprüfungsanträge auf Freilassung und Abbruch der Untersuchungshaft beziehungsweise Aufhebung der Untersuchungshaft. Aber die Argumentation des Gerichtes ist, dass man halt befürchtet, dass er sich dann der Fortführung des Strafprozesses entziehen wird, dass ihn eine möglicherweise weitere empfindliche Haftstrafe noch droht, was natürlich angesichts der Länge der Untersuchungshaft schon ein wenig speziell anmutet, dass jetzt hier noch eine weitere Haftstrafe im Moment drohen soll. Und das gerade natürlich, es ist auch ein Punkt, dass sich die Ehefrau oder die Familie im Ausland befindet und dass er generell auch vorher schon viele internationale Kontakte hatte, weil man dann natürlich befürchtet, dass er sich ins Ausland absetzen könnte. Obwohl er im Moment überhaupt keine, er hat also keinen Pass mehr, keinen Reisepass im Moment. Also das wäre jetzt eigentlich gar nicht möglich. Wir haben das auch versucht zu sagen, wir melden ihn hier an bei seiner Schwester oder bei Freunden. Und wir haben auch elektronische Fußfesseln beantragt etc., aber das war nicht erfolgreich bisher. Also sie möchten ihn gerne bis zur Beendigung des Strafverfahrens in Untersuchungshaft sehen, damit er sich dem Strafverfahren nicht entziehen kann. So ist die offizielle Begründung.
Es gibt hier in Deutschland Menschen, die Frauen vergewaltigen oder Schlimmeres machen. Und die werden frei auf freien Fuß gesetzt danach. Also jetzt nur, ich will jetzt kein Kommentar deswegen. Ne? Ich wollte das nur so als Beispiel, kommt mir gerade durch den Kopf, weil das ist eigentlich irre, was da passiert. Es geht ja
das
um.
Das ist so, ja.
Es, ja, irre, ne? Es geht ja um 750.000 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es geht um ein Haus, es geht um eine Übertragung und es geht um einen ungeheuerlichen Betrag, den ein Anwalt Templin einfordert. Und deswegen können die Gelder, die er ja eigentlich hat, die dann irgendwie seltsam transferiert worden sind, er könnte ja im Grunde genommen das Ganze zurückzahlen, wenn dieser Anwalt Templin nicht so eine ungeheuerliche Summe fordert. Das ist ja der Grund, das ist ja eigentlich auch Fakt, ne? Gehört ja mit zu diesem Prozess.
Aus Sicht der Verteidigung und aus Sicht von Rainer Füllmich gehört das auf jeden Fall mit zum Prozess. Es geht um eine Summe von 700.000 Euro, ja. Die beiden Darlehen, das sind 500 und 200.000 Euro. Und die hatte Rainer im Endeffekt, dieses Darlehen hatte Rainer für sich aus abgesichert über seine Immobilie, über seine sehr werthaltige Immobilie in Göttingen damals. Das ist eine Immobilie gewesen mit zwei Häusern, einem Privathaus und dem Kanzleigebäude, die letztlich auch einen Kaufpreis erzielt hat, damals Anfang Oktober 2022 von über 1,3 Millionen. Von diesem Kaufpreis wollte er dann das Darlehen oder die beiden Darlehenssummen zurückführen an den Corona-Ausschuss, an die VGOG. Und das ist ihm dann nicht mehr gelungen, weil der Rechtsanwalt Templin, der ein anderes Darlehen ausgegeben hatte, das bezieht sich aber auf die Mandantengelder der Sammelklage, die dafür im Endeffekt gebürgt haben. Diese Grundschuld hat der Rechtsanwalt Templin erst nach Abwicklung des Hausverkaufes dort ins Grundbuch eintragen lassen, also erst Mitte November. Der Hausverkauf selber fand bereits Anfang Oktober statt. Da war das Grundstück quasi lastenfrei. Das hat der Notar natürlich damals auch alles ordnungsgemäß überprüft. Wir haben den Notar dazu auch vor Gericht gehört. Und diese Grundschuld wurde dann von dem Rechtsanwalt Templin nicht über die Darlehenssumme, die dortige Darlehenssumme in Höhe von 600.000 Euro gezogen, sondern der Rechtsanwalt Templin hat letztlich eine Geldsumme von über 1 Million, 1,15 Millionen, meine ich, waren es gewesen, aus dem Hausverkauf erlangt. Und aufgrund der zusätzlichen Ziehung von völlig überhöhten Verzugszinsen, die er da noch mit rausgezogen hat. Das sind Streitigkeiten gewesen, die der Notar letztlich nicht beurteilen konnte und wo es auch Rechtsstreitigkeiten im Hintergrund zu gab. Und das Gericht selbst, das Landgericht Göttingen hier in diesem Strafverfahren, hat dazu sich auch schon entsprechend geäußert und hat gesagt, dass davon auszugehen ist, dass mindestens 700.000 Euro aus der von Rechtsanwalt Templin aus dem Hausverkauf erlangten Summe ohne Rechtsgrund erlangt worden sind. Also das so ungefähr hat es das in Beweisbeschlüssen ausgedruckt, das Landgericht.
Mhm. Hat Rainer Füllmich mit dem Templin zusammengearbeitet in irgendeiner Art und Weise mit den Sammelklagen oder mit anderen Sachen im Untersuchungsausschuss?
Also im Corona-Ausschuss war Marcel Templin kein Mitglied und hat dort auch nicht mitgearbeitet. Er war da vielleicht mal als Interviewpartner, wenn ich mich recht erinnere. Aber er hat zusammen bezüglich der Organisation der Sammelklagen mit dem Rechtsanwalt Templin damals zusammengearbeitet. Und zwar sollte der Rechtsanwalt Templin das Ganze wohl irgendwie organisatorisch abwickeln, also die Mandantengelder aufbewahren und die Mandanten von Zeit zu Zeit informieren, beziehungsweise ja die organisatorische Abwicklung einfach machen zu den Sammelklagen. Die Sammelklage selbst konnte nur von Rainer Füllmich durchgeführt werden, weil er halt neben der deutschen Rechtsanwaltszulassung auch eine Zulassung als Anwalt in Kalifornien hatte. Zusätzlich ist es so, dass gegen den Rechtsanwalt Templin von uns halt auch Ende des Jahres 23 bereits Strafanzeige gestellt wurde, weil er das Geld halt nicht freiwillig ausgekehrt hat. Also die Summe, die über die damalige, ja, über das damals vereinbarte Darlehen aus dem Geld der Sammelklagen vereinbart wurde, die hätte unseres Erachtens halt an Rainer Füllmich wieder zurückgezahlt werden müssen.
Spielt denn das überhaupt, also ich meine, es geht ja um diese Gelder, spielt denn das überhaupt gar keine Rolle in diesem Strafprozess jetzt gegen Rainer Füllmich, dass der Richter sagt oder der Staatsanwalt, wir müssen das mal mit dem Herrn Templin klären, was da wirklich ist, weil virtuell betrachtet sind die Gelder ja vorhanden. Also Rainer Füllmich könnte, wenn er über die Gelder auch Verfügungsgewalt hätte, könnte er das ja auszahlen. Dann wäre ja alles erledigt, dann wäre ja alles vorbei.
Genau. Also das ist halt ein Punkt, der für uns auch völlig unverständlich ist. Wir haben deswegen immer weitere Beweisanträge gestellt. Das Gericht hat sich hier vorliegend im April oder Anfang Mai auf den Standpunkt gestellt, dass das Geld, also diese Darlehensvergabe, illegal war, beziehungsweise die Darlehensvergabe an sich nicht, aber sie kamen dann mit einem neuen Vorwurf. Sie haben gesagt, letztendlich hätte es sich da um eine treuhänderische Verwahrung gehandelt, sowohl bei Viviane Fischer als auch bei Rainer Füllmich. Das Geld hätte halt auf einem anderen Konto nur vorgehalten werden dürfen. Es hätte nicht auf ein Privatkonto überwiesen werden dürfen und auch nicht privat verwendet werden dürfen. Es würde sich bei den Darlehensverträgen um reine Scheinverträge handeln, die man halt nur zum Schein abgeschlossen hätte, um einen Treuhand, die dahinter steht, zu verdecken. Und daher hätte er das Geld nicht ausgeben dürfen zwischenzeitlich. Und unabhängig davon, ob er es zurückzahlen wollte und auch zurückgezahlt hätte können aus dem Hausverkauf, wäre die Tat der Untreue damit vollendet. Und eine weitere Beweisaufnahme wäre nicht weiter notwendig zur Sachverhaltsaufklärung. Das Gericht hat dann von Amts wegen die Beweisaufnahme geschlossen, uns noch eine Frist gesetzt, um weitere Beweisanträge zu stellen, die dann aber letztlich alle mit dieser Begründung mehr oder weniger abgelehnt wurden. Und wir haben danach noch weitere Beweisanträge gestellt. Wir haben auch selber im sogenannten Selbstladeverfahren Zeugen geladen, um sie weiter hier zu diesem Sachverhalt zu befragen. Auch dazu, dass Rainer Füllmich immer zurückzahlen wollte und dass er letztlich rein faktisch an der Rückzahlung gehindert wurde, weil er den Kaufpreis aus dem Verkauf seiner Immobilie selbst gar nicht erlangt hat. Da sagt das Gericht aber, das interessiert uns nicht. Er hat das Geld einmal privat verwendet. Das ist völlig egal, ob der Rechtsanwalt Templin rechtsgrundlos da das Geld aus dem Hausverkauf erlangt hat. Das tut hier nichts mehr zur Sache.
Das ist sehr verblüffend. Es ist ja so, dass ich weiß nicht, wie das, ich kenne mich mit solchen Geschäften nicht aus. Rainer hat sein Haus ist ja in einem Grundbuch drin und so weiter. Und den Verkauf des Hauses hat er selbst nicht abgewickelt, sondern Templin, ne?
Nein, den Verkauf hat er selber abgewickelt.
Wann kam Templin denn da rein? Ich meine, wie kann es sein, dass Rainer ihm, also wie kann es sein, dass dieser Templin jetzt das ganze Geld hat? Normal, also jeder logisch denkende Mensch würde doch sagen, nein, das ist ja mein Haus, also gehört das Geld, was ich bekomme nach dem Verkauf, auf meinem Konto. Wie kann es sein, dass das nicht auf sein Konto gekommen ist? Was ist da, welche Verbindung gibt es zwischen Templin und Rainer damals noch? War das ein Vertrauensverhältnis, das die beiden hatten?
Also Rainer Füllmich hat den Hausverkauf vollständig selber abgewickelt. Ja. Es gab damals im Sommer 22 dann die Diskussion, dass die Darlehen beide zurückgezahlt werden sollte, sowohl das Darlehen von Viviane Fischer über 100.000 Euro als auch das Darlehen oder die beiden Darlehen von Rainer Füllmich über 700.000 Euro. Viviane Fischer hat das ja dann auch in mehreren Raten bis, ich glaube, Mitte oder Ende Oktober hat sie ihre Darlehen zurückgezahlt. Unter anderem halt auch über den Verkauf des damaligen Buches Homo Amicus, was ja auch den Gegenstand Corona-Ausschuss oder Werdegang des Corona-Ausschusses ungefähr zum Gegenstand hatte. Und Rainer Füllmich wollte das Geld aus dem Verkauf seines Hauses zurückführen. Er hatte daher im August 2022 bereits die ersten Käufer für sein Haus akquiriert. Es kam dann Anfang Oktober, am 3. Oktober bereits zum Abschluss des Kaufvertrages bei dem Notar. Der Notar hatte alles vorher geprüft, wie ich schon gesagt hatte. Das Haus war zu dem Zeitpunkt lastenfrei. Es gab nur Eigentümergrundschulden, die Rainer Füllmich als Eigentümer selber hätte befüllen können. Die waren aber alle vollständig abgegolten. Also das Haus war lastenfrei. Und erst Mitte November, wie ich vorhin schon sagte, hat dann Marcel Templin diese abgetretene Grundschuld eintragen lassen, die aus einem Darlehen stammte, was mal im Februar 2021 gewährt wurde. Und dieses Darlehen hat Marcel Templin dem Rainer Füllmich auch nicht als Privatperson oder überhaupt selbst gewährt, sondern das Darlehen wurde gewährt aus den Mandantengeldern der Sammelklage. Also die Sammelkläger hatten, das waren sehr viele damals, die hatten jeder eine Kostenpauschale von 800 Euro plus Umsatzsteuer eingezahlt. Und das war dann eine erhebliche Summe, die zusammengekommen ist, über 1 Million Euro, glaube ich. Und Rainer Füllmich wollte das damals halt nicht direkt abrechnen. Also er wollte keine Kostenvorschussnote nehmen, wie das bei Anwälten oft üblich ist. Er meinte, das hätte nicht gut ausgesehen. Das Geld sollte dort erstmal quasi verwahrt werden auf den Rechtsanwaltskonten, damit man dann, wenn es wirklich Erfolge gibt bei den einzelnen Sammelklageversuchen, von denen es einige im angloamerikanischen Raum gab, dass man dann so nach und nach davon Anwälte oder Sachverständige bezahlt und dann einzelne Rechnungen stellt. Aber zunächst wurde da keine Rechnung von gestellt. Und deswegen hat Rainer Füllmich zunächst ein Darlehen aus diesem Topf der Mandantengelder genommen. Und die Aufgabe von Marcel Templin war es eigentlich, das Ganze nur organisatorisch zu verwalten. Das ist mein Kenntnisstand. Also darüber, und vielleicht beantwortet das deine Frage. Ich weiß, das ist ja sehr kompliziert vom Sachverhalt, aber das war im Endeffekt diese Sammelklage, die neben dem Corona-Ausschuss, die also mit dem Corona-Ausschuss gar nichts zu tun hatte, die da in Gang gebracht werden sollte. Mhm. Und darüber waren die beiden halt verbunden, dass sie da zusammengearbeitet hatten. Allerdings muss man auch deutlich sagen, dass im Sommer oder Herbst 2022 die Zusammenarbeit bereits aufgekündigt war. Man hatte sich da schon lange zerstritten, also die Streitigkeiten insgesamt auch unter den Gesellschaftern. Das waren ja auch zwei andere Hafenanwälte, Antonia Fischer und Justus Hoffmann. Die Streitigkeiten sind wohl im Sommer 2021 haben die begonnen und man hat sich dann mehr oder weniger Ende 2021 so ganz getrennt. Man hatte dann überhaupt keinen Kontakt mehr und die Zusammenarbeit zwischen Marcel Templin und Rainer Füllmich ist dann Anfang 2022 auch aufgekündigt worden. Und seit August 2022 hat Rainer Füllmich von Marcel Templin im Endeffekt auch eine Rückzahlung der vollständigen Mandantengelder mehrfach angemahnt, weil das kommt auch noch dazu. Das macht es jetzt nicht unkomplizierter, aber es ist halt ein wichtiges Detail. Diese Verwaltung der Mandanten über Marcel Templin hat im Frühjahr 2022 bereits einen Bruch bekommen. Da gab es dort einen Datenschutzvorfall in der Kanzlei. Es sind alle Mandanten über ein Rundschreiben angeschrieben worden. Und das ist nicht per BIN-Kopie oder nicht einzeln an die Mandanten erfolgt, sondern alle Mandanten konnten wohl voneinander sehen, wer da noch alles in diesem, in der Sammelklagengemeinschaft ist. Und das sind ja Unternehmen gewesen. Das sollte natürlich alles streng vertraulich bleiben. Es hatte auch niemand zugestimmt, dass man irgendwie öffentlich, mehr oder weniger öffentlich preisgibt gegenüber anderen Mitgliedern der Sammelklägergemeinschaft, dass man da selber teilnimmt. Und das gab großen Aufruhr. Nach diesem Datenschutzvorfall haben dann sich viele Mandanten direkt an die Kanzlei Füllmich gewandt und haben darum gebeten, dass man direkt, oder sie dachten auch, dass sie direkt von der Kanzlei Füllmich betreut werden und nicht über den Marcel Templin das Ganze organisiert wird. Und Rainer Füllmich hat dann im Endeffekt gesagt, okay, ihr könnt auch direkt über meine Kanzlei beauftragt werden, dann müsst ihr nur eine neue Vollmacht unterschreiben. Die ist dann auch von über 900 Mitgliedern der Klägergemeinschaft meines Wissens nach unterschrieben worden. Und die Mandanten sind dann im Endeffekt alle zur Kanzlei Füllmich rübergewandert im August 22 und hatten mit Marcel Templin überhaupt kein Mandat mehr. Und im Zuge dessen hätte Marcel Templin spätestens auch die kompletten Mandantengelder dann an die Kanzlei Füllmich übertragen müssen, weil wo kein Mandat mehr besteht, besteht ja im Endeffekt auch kein Anspruch mehr. Man hätte die, er ist auch mehrfach aufgefordert worden, für seine bis dahin erfolgten organisatorischen Arbeiten eine Rechnung zu stellen. Das ist nicht erfolgt. Er hat im Endeffekt gar nicht reagiert. Er meinte, das Ganze wäre irgendwie wettbewerbswidrig gewesen, was aber unbeachtlich ist. Also ich kann als Mandant jederzeit mein Rechtsanwaltsmandatsverhältnis kündigen. Das ist genauso, wie wenn ich bei Edeka einkaufe. Das ist rein privatwirtschaftlicher Hintergrund. Wenn ich zukünftig lieber bei Rewe einkaufe, kann ich genauso gut auch den Anwalt wechseln. Dafür brauche ich keine Begründung. Wenn ich als Mandant einfach mein Mandat entziehe, dann mache ich das und kann einen Anwalt beauftragen, zu jeder Zeit und ohne Begründung. Und das ist im Endeffekt von den überwiegenden Mandanten dann erfolgt im August bis August 22. Und insofern hätte Marcel Templin auch im Herbst 22 keinen Anspruch mehr gehabt auf die Rückzahlung dieser Darlehensbeträge, weil die waren ja aus dem Mandantengeldtopf gewährt worden. Also Rainer Füllmich hat, das muss man halt auch wissen, im Herbst 22 in keiner Weise mehr damit gerechnet, dass Marcel Templin diese abgetretene Grundschuld, die er vorher nicht eingetragen hatte die ganze Zeit, seit Anfang 21, dass er die überhaupt nochmal einträgt, weil der materiellrechtliche Anspruch dahinter, der bestand überhaupt nicht mehr aus seiner Sicht.
Also dann hat Templin im Grunde genommen die Gelder für diese Mandanten, die dann 800 Euro ungefähr vorfinanziert, vorbezahlt haben, die hat er nicht an Rainer Füllmich überwiesen, habe ich das richtig verstanden?
Richtig.
Und er hat auch dann die Gelder, also er hat dann Unsummen an Zinsen verlangt für den Verkauf des Hauses und das Geld hat er auch. Das heißt ja dann, dass der große Profiteur der ganzen Angelegenheit Templin heißt, also der Profiteur, der das Geld hat.
Ja, also er hat über 1 Million Euro aus dem Hausverkauf von Rainer Füllmich gezogen. Ich hoffe, dass die noch auf seinem Konto liegen. Wie gesagt, wir haben die Staatsanwalt Göttingen eigentlich damit beauftragt, da zu ermitteln. Vielleicht ist das Ganze auch abgegeben worden an die Staatsanwaltschaft in Berlin, die örtlich hier zuständig wäre. Aber wir haben bisher keinen Sachstand, inwieweit die Ermittlungen da gelangt sind und ob da die Gelder zum Beispiel vielleicht auch mal sichergestellt wurden. Ja, also es gibt aus unserer Sicht überhaupt keinen Rechtsgrund. Marcel Templin hat damals mit Verzugszinsen argumentiert. Er hat dem Käufer des Hauses mit einer Zwangsvollstreckung gedroht, wenn dieser quasi den überwiegenden Teil des Kaufpreises nicht an ihn überweist, statt an Rainer Füllmich.
Und also das Haus von Rainer Füllmich, das verkauft wurde, darüber reden wir jetzt, ne?
Genau.
Gut.
Ja, es wird vielleicht zu kompliziert.
Nee, kompliziert eigentlich nicht. Es ist nur, wenn man so hin und her, dann ist das ein bisschen verwirrend so. Ne? Also es ist ein sehr komplexer Fall in Wirklichkeit, wenn man sich da einfuchst. Also wenn Templin diese Gelder hat, dann hat er die veruntreuten Gelder des Corona-Ausschusses ja auch. Oder die sogenannten veruntreuten Gelder. Ich sag mal so, ich bin ja kein Anwalt, kein Richter oder so. Welche Sprache da jetzt die richtige ist, kann ich nicht unbedingt wissen. Also diese Gelder besitzt er ja dann. Also, und das Gericht weiß das ja alles. Das ist für mich.
Also er besitzt die veruntreuten Gelder aus dem Corona-Ausschuss. Er besitzt einen Großteil des Kaufpreises aus der Immobilie. dass Rainer Füllmich davon das Darlehen, die beiden Darlehen zurückzahlen wollte, das war ihm möglicherweise bekannt oder das muss ihm als Anzeigenerstatter eigentlich bekannt gewesen sein. Aber die beiden Adhäsionskläger hier in dem vorliegenden Strafverfahren, also die Antonia Fischer und der Dr. Justus Hoffmann, sind der Auffassung, dass Rainer Füllmich das Geld nach wie vor an die Vorschalt GOG schuldet. Sie haben das halt deswegen auch nochmal hier im vorliegenden Strafverfahren als Adhäsionskläger geltend gemacht. Und das Strafgericht hier ist der Auffassung, oder die Kammer ist der Auffassung, dass das von Marcel Templin aus dem Hausverkauf erlangte Geld unabhängig davon zu betrachten ist, zu der Tat im vorliegenden Verfahren oder zu dem Strafvorwurf. Also das wird von der Seite aus getrennt gesehen, was vielleicht für unser eins nicht nachvollziehbar ist. Weil das natürlich auf jeden Fall beachtlich ist, wenn jemand daran gehindert wird, zurückzuzahlen. Also diesen ganzen Tatkomplex, der wird hier völlig ausgeblendet. Also auch Marcel Templin ist nicht als Zeuge gehört worden. Und wir durften auch andere Zeugen zu diesem ganzen zweiten Komplex nicht befragen. Wir haben das als Verteidigung beantragt. Es wurde aber nicht zugelassen. Wir haben ja als selbstgeladene Zeugen befragt. Auch denen durften wir teilweise nur sehr eingeschränkt und von dem Gericht vorbestimmte Fragen stellen. Also da hat man deutlich gemerkt, dass da gemauert wurde oder dass da eine weitere Beweisaufnahme halt auch wirklich gestoppt wurde. Die wollte man nicht. Man wollte in gewisser Hinsicht keine weitere Aufklärung haben. Und das ist sehr ungewöhnlich, auch in Strafverfahren, wo der Richter möglicherweise oder die Kammer eine andere Rechtsauffassung vertritt und sagt, den einen oder anderen Zeugen hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht oder den hätte ich nicht hören brauchen, um hier die Tat, den Vorwurf zu beurteilen. Aber in der Regel werden die Zeugen, die Verteidigung oder der Angeklagte hören wollen, dann auch noch geladen und die können auch befragt werden. Dann opfert man halt 2-3 Tage mehr. Letztlich ist ja keiner fehlerfrei und auch eine Kammer oder ein Richter kann das falsch einschätzen, ob eine Zeugenaussage möglicherweise doch noch von Gewicht ist. Und ich habe das nur in weiteren Prozessen zu Corona-verfolgten Ärzten erlebt, dass da vom Gericht absolut gemauert wurde, dass da zum Beispiel auch ein Sachverständiger, der selbst geladen wurde über die Verteidigung auf eigene Kosten, dass der nicht mehr gehört wurde. Das ist nicht das übliche Vorgehen in Strafverfahren. Das passiert in der Regel nur, wenn vielleicht doch politische Verquickungen dahinter stecken. Und wir müssen ja hier auch ganz klar sagen, aus der Akte ergibt sich immer wieder ein Corona-Bezug. Es gibt den Aufkleber auf diversen Beiakten Corona. Was sehr ungewöhnlich ist für eine reine Wirtschaftsstraftat, das wäre ja völlig egal, ob das hier irgendwie ein Corona-Ausschuss war oder ob die eine Bäckerei betrieben haben, aber es gibt deutliche Hinweise darauf, dass hier das hier den besonderen Einschlag hat, weil es gerade um diesen Aufklärungsausschuss um den Corona-Ausschuss ging. Und wir haben auch in einigen Beiakten den Hinweis staatsschutzrelevant, auch sehr unüblich für reine Wirtschaftskriminalität. Wir haben also vielerlei Hinweise, dass das Ganze hier doch sehr politisch motiviert sein könnte.
Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Für mich jetzt als Otto-Normalverbraucher, wie auch für die meisten Zuschauer, ist das sehr paradox, was da passiert und sehr irrational. Ich weiß also als Richter, wo die Gelder sind. Ich beklage jemanden, bringe ihn vor Gericht und sage, du musst mir die Gelder geben, aber ich verweigere meine weitere Arbeit dorthin, wo die Gelder sind. Also ich könnte, wenn ich wollte, als Richter ja diesen Herrn Templin mal anhören und mal ihn fragen, wo sind die Gelder, haben Sie die, wo ist das und so weiter. Weil es geht ja um diese Gelder. Es wird ja gesagt, die und die hast du hinterzogen oder unterschlagen oder was auch immer. Und ich als Richter weiß ja eigentlich, wo sie sind. Oder zumindest habe ich eine Möglichkeit herauszufinden, wo sie sind, weil dieser Herr Templin sie haben soll. Und wieso gucke ich da überhaupt nicht hin? Also gucke ich nicht dorthin, wo die Gelder angeblich sein könnten und mache weiter mit einem Menschen, der im Grunde genommen aus dieser Untersuchungshaft raus könnte und der ganze Prozess könnte erledigt sein. Und das weist darauf hin, was du gerade angesprochen hast, dass das nämlich ein politischer Prozess ist. Dass es hier überhaupt nicht darum geht, dass man ehrlicherweise da irgendjemanden anzeigen möchte oder hinter Gitter bringen will, sage ich jetzt mal ganz, oder in Bewährungshaft bringen will, der dann irgendwie was hinterschlagen oder unterschlagen hätte. Also das sieht nach etwas sehr Mysteriösem aus, will ich mal sagen. Es gibt ja auch den Verdacht, dass es eine Akte gegeben hat, das hat ein anderer Anwalt von euch, im Sommer letzten Jahres, dass da verfassungsschutzrechtliche Gründe eine Rolle spielten, die dort...
Ja, das war Anfang Mai oder im Frühjahr letzten Jahres. Ja. Das war der Kollege Dr. Miseré aus Köln. Der hat einen Hinweis gekriegt von einem Whistleblower, dass es da wohl ein Dossier gibt bei einem der Geheimdienste in Deutschland. Wir wissen jetzt nicht, ob es das Bundesamt für Verfassungsschutz war selbst. Es ist aber relativ wahrscheinlich. Wir haben ja hier auch seit längerem schon diese Verfolgung von, ich sage jetzt mal, ja, Corona-Kritikern, was dann unter Delegitimierung des Staates läuft. Und ich sag mal so, es wäre sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn damals die Betreiber des Corona-Ausschusses hier besonders Rainer Füllmich und Viviane Fischer, die ja die Köpfe und die Gesichter des Corona-Ausschusses dann waren, nach kurzer Zeit, wenn die unbehelligt geblieben wären, ja, wenn man die nicht irgendwie verfolgt hätte oder beobachtet. Das ist ja in dem Falle beobachtet, wenn man da die nicht beobachtet hätte und über die Informationen gesammelt hätte. Und dieses sogenannte Dossier ging hier so weit, dass es die Aussage gegeben haben soll, dass man Rainer Füllmich möglicherweise auch sowas wie eine konstruierte Straftat unterstellen könnte, um ihn dann quasi die passive Wählbarkeit zu nehmen, dass er nicht mehr in der Politik tätig werden kann und dass er überhaupt irgendwie jegliche Glaubwürdigkeit im öffentlichen Raum verliert und man ihn im Endeffekt möglicherweise auch einfach mundtot macht, indem man ihn halt in Haft nimmt. Also das waren alles so Ansätze, die sich daraus ergeben sollten. Das geht natürlich über eine reine Beobachtung deutlich hinaus. Wir können das aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit verifizieren, weil das sind natürlich immer Dinge, die mehr oder weniger geheim bleiben müssen, die, wenn da von Whistleblowern irgendwas gesagt wird oder wurde, was einfach in der Form dann halt auch nicht hundertprozentig verifizierbar ist, weil das halt auch einfach zu gefährlich ist für die Leute selbst.
Ja, Rainer Füllmich ist ein sehr populärer Anwalt gewesen oder ist er immer noch? Nicht gewesen, sondern ist er immer noch. Er hat auch ein gewisses Charisma, das hat er schon. Also er kann Menschen an sich binden und so weiter. Aber ob er jetzt, weil das ja oft ein Spiel war, nicht? Ob er jetzt wirklich irgendwo in einer Partei eine große Nummer spielen könnte, da habe ich keine Ahnung, das weiß ich nicht, weil die Parteidoktrin oder die Parteisoldaten, die wollen ja meistens nicht Menschen, die jetzt besonders gut beim Volk ankommen, sondern besonders gut in dem ankommen, was jetzt Agenda ist, nicht? Und das dann machen. Und ich glaube.
Ja, natürlich, über das Parteiensystem an sich etc. kann man sich streiten. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich jetzt so ein Punkt war. Ich denke, da ging es generell darum, möglicherweise um seinen Einfluss zu nehmen im öffentlichen Raum, ja. Und vielleicht auch einfach um die Aufklärung zu Corona zu verhindern. Das ist ja jetzt erst durch die geleakten und ungeschwärzten RKI-Files wirklich ein Thema geworden. Und wir sehen ja zumindest im Mainstream und öffentlich nach wie vor da überhaupt keine wirklichen Ansätze, hier eine Aufklärung zu den Corona-Maßnahmen voranzutreiben. Jetzt hat sich Walter Steinmeier dazu gemeldet. Das würde ich aber auch irgendwie so ein bisschen als Versprechen vor der Wahl im Moment sehen, um da Wähler möglicherweise an sich zu binden oder in eine Richtung zu führen und eine richtige Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, auch der Folgeschäden hier, insbesondere der Impfung etc., wissen wir, glaube ich, alle oder wissen alle, die rechtsanwaltlich tätig sind in dem Bereich, dass die nach wie vor von den Gerichten größtenteils verhindert wird. Also es ist sehr, sehr schwer, da überhaupt Strafverfahren auch eingestellt zu bekommen oder Freisprüche zu erhalten in Vorwürfen, die jetzt zum Beispiel hier bei der Ausstellung von Maskenattesten bei Ärzten oder Impfunfähigkeitsbescheinigungen etc., was diesen ganzen Komplex betrifft und Schadensersatzforderungen von Impfgeschädigten, ja, da wissen wir auch, das ist wahrscheinlich noch ein schwieriger, langer Weg, bis da ein Erfolg erzielt werden kann.
Gerade in Deutschland ist das ziemlich zurückhaltend, ja, was diese Aufarbeitung angeht. Also die Aufarbeitung
genau
selber
und
könnte man machen.
Deswegen gab es im Endeffekt damals halt auch keine erfolgreiche Sammelklage. Also auch für Sammelklagen im US-amerikanischen Raum wäre wahrscheinlich erst jetzt langsam unter der neuen Trump-Regierung, da haben wir ja, wenn Bobby Kennedy da wirklich Gesundheitsminister wird, wir haben Tulsi Gabbard, die sich da auch in der Richtung geäußert hat, also unter dieser Trump-Administration wird es da möglicherweise jetzt eine Aufarbeitung geben und dann auch Schadensersatz, ja, das soll ja jetzt bei den Soldaten anfangen, dass die ungeimpften Soldaten in Amerika wieder eingestellt werden, dass die auch Schadensersatz kriegen und ihre Bezüge erhalten, auch für die Vergangenheit. Sowas wäre für Deutschland wünschenswert. Das wird hier wahrscheinlich noch ein langer Weg werden. Aber wenn das in diese Richtung geht, dann wird auch der Weg offen sein für die erfolgreiche Rechtshängigmachung von Sammelklagen. Auch das war in den in US-amerikanischem Recht bisher nicht erfolgreich möglich. Es heißt aber nicht, dass Rainer Füllmich sich da nicht in Zusammenarbeit mit weiteren internationalen Anwälten drum bemüht hat und den ein oder anderen Versuch gestartet hat. Das wird ihm ja auch immer wieder unterstellt, dass das angeblich alles Fake und Betrug gewesen wäre, was er da gemacht hat. Und das größtenteils von Menschen oder von Kollegen, die sich da mit dem angloamerikanischen Recht auch gar nicht auskennen. Und vor allen Dingen sollte man einfach mal nach Deutschland gucken, wie erfolgreich entsprechende, ich sage jetzt mal, Corona-Prozesse hier bisher waren.
Wie geht es weiter jetzt am 4. Februar? Was ist der Stand der Dinge gerade jetzt bei dem Prozess Füllmich?
Also wir sind in den Schlussplädoyers mittlerweile. Ich habe da schon 2 oder 3 Tage plädiert. Da das jetzt so lange her ist, weiß ich gar nicht mal, ob es 2 oder 3 Tage waren. Ich habe da bisher sehr viele Dokumente aus dem Prozess vorgelesen, auch die Strafanzeige etc. Einfach damit die Öffentlichkeit auch nochmal erfährt, über was wir da überhaupt reden. Auch die Prozessbeobachter waren sehr lange ausgeschlossen vom Prozessgeschehen, in dem der Vorsitzende oder die Kammer damals Anfang Juli ein rein schriftliches Verfahren angeordnet hatten. Also wir durften Anträge, auch Beweisanträge, nur noch schriftlich einreichen. Die Kammer hat dann im Hinterstübchen quasi darüber beraten, also die erstmal zur Kenntnis genommen, gelesen, die anderen Prozessbeteiligten. Dann hat die Kammer darüber beraten und dann haben wir eine Entscheidung erhalten, die größtenteils in einer Ablehnung der Beweisanträge gemündet ist. Teilweise sollen die im Urteil beschieden werden, was Rainer Füllmich ja in dieser Instanz überhaupt nicht mehr hilft. Und die Prozessbeobachter, also die Zuhörer, haben davon im Endeffekt überhaupt nichts mitbekommen, weil die mündliche Verhandlung einfach nicht mehr stattgefunden hat. Also eine wesentliche Maxime des Strafprozesses ist die Wahrung der Öffentlichkeit. Und die Mündlichkeit, gerade damit Außenstehende, damit Prozessbeobachter die Rechtmäßigkeit des Strafprozesses selber aus ihrer Laiensicht, also nach ihrem gesunden Menschenverstand sozusagen, beurteilen können. Und auch diese Möglichkeit wurde im Endeffekt im letzten halben Jahr des Strafprozesses fast genommen. Und aus diesem Grund haben wir jetzt die Schlussplädoyers oder werden die auch weiterhin dafür nutzen, dass die Öffentlichkeit noch einiges vom Inhalt des Strafprozesses erfährt und auch die Beweisanträge etc. alles noch zur Kenntnis gelangen, die gestellt wurden in der Zwischenzeit. Und wir werden auch noch die ein oder anderen Beweisanträge jetzt in den Plädoyers stellen, denen das Gericht dann möglicherweise auch noch nachgehen muss.
Wieso reagiert das Gericht so, dass es das eigentlich gar nicht macht, da dass die Öffentlichkeit nichts mehr erfährt und so? Und dass dass das alles dann irgendwie beim Urteil da gesagt wird, was der da denkt, der Richter?
Ja, darüber kann man sich dann auch wieder Gedanken machen.
Man denkt dann ja sehr schnell, dass das Urteil ja schon feststeht oder so. Man könnte jetzt diese Verschwörungstheorie fahren, das Urteil steht ja sowieso schon fest. Ne?
Ja, wir haben auch eine ganze Reihe von Befangenheitsanträgen gestellt, tatsächlich, weil wir auch den Eindruck haben, und es ist tatsächlich auch mal die Aussage gefallen in einer Verhandlung, Sie können sich ja dann beim BGH beschweren in der nächsten Instanz.
Ist ja unglaublich.
Ja, eben, du lachst, so sieht es auch aus, wenn man das sagt als Richter, das war der Vorsitzende, meine ich, der das gesagt hat, dann ist völlig klar, dass es eine Verurteilung geben wird, dass die im Endeffekt schon feststeht und dass die auch so ausfällt, dass damit gerechnet wird, dass die Verteidigung und der Angeklagte in die Revision gehen, ja.
Was für Konsequenzen?
Das ist eine deutliche Voreingenommenheit.
Was für Konsequenzen geben sich für Rainer als Rechtsanwalt? Davon ist ja seine Approbation dann, ist die weg? Ist, darf er nicht
also
mehr?
Im Moment hat er seine Rechtsanwaltszulassung ohnehin zurückgegeben quasi. Wir haben das freiwillig gemacht, weil er die ganze Zeit nicht als Rechtsanwalt tätig werden kann während der Untersuchungshaft, die ja jetzt schon über ein Jahr dauert. Normalerweise geht man davon aus, dass ein Rechtsanwalt keine längere Pause als 3 Monaten ungefähr machen darf in seiner Berufsausübung. Und es ist ja nun leider auch das Insolvenzverfahren eröffnet worden im Herbst letzten Jahres. Und deswegen ist die Zulassung im Endeffekt schon vor, ja, das war fast ein Jahr, also irgendwie im März des Jahres, letzten Jahres, haben wir die, glaube ich, übereinstimmend mit der zuständigen Kammer zurückgegeben. Die kann aber jederzeit hier für Deutschland wieder neu beantragt werden, nach jetzigem Stand. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf den Ausgang des Strafverfahrens an, das ist klar. Aber nach aktuellem Stand kann die jederzeit, dann könnte die jederzeit wieder beantragt werden. Das ist eine reine Formalie. In den USA hat er seine Rechtsanwaltszulassung noch. Die ist aufgrund dessen, dass er da die Fortbildungen, die da obligatorisch sind, jetzt nicht aus der JVA heraus machen konnte. Deswegen ist die da auf Inaktivstatus. Aber die Zulassung als Rechtsanwalt in Kalifornien gibt es noch nach wie vor.
Du hast ja gesagt Insolvenz. Insolvenz im Sinne seiner Rechtsanwaltskanzlei?
Die Rechtsanwaltskanzlei ist geschlossen auch, ja, und es ist Privatinsolvenz angemeldet.
Privatinsolvenz.
Leider Gottes, ja, wenn man nicht mehr die Möglichkeit hat,
ja,
Geld zu verdienen.
Ja,
also
ja.
Eins kommt ja dann zum anderen, ja, die Strafhaft, beziehungsweise hier die Untersuchungshaft und auch die Länge der Untersuchungshaft machen die Situation der Betroffenen natürlich nie besser, was auch diese Dinge angeht. Also das sind alles noch Folgen, die sich quasi daraus auch ergeben. Negative, sehr negative Folgen, ja.
Rainer bringt ja regelmäßig Statements aus der JVA heraus und so und glaubt und macht da sehr, sehr positive Sätze. Aber ich glaube, also wenn ich das jetzt höre, ne, Kanzlei ist weg, Frau ist alleine in Mexiko und der ganze Prozess und so weiter. Also ich glaube, innerlich geht es ihm nicht so gut.
Ja gut, also wem wird es angesichts dieser Umstände innerlich so gut gehen? Ja, also er ist halt mental einfach sehr stark. Er baut sich daran auf, dass er positiv in die Zukunft schaut. Und vor allen Dingen, was nicht zu unterschätzen ist, er kriegt halt unheimlich viel Unterstützung. Er kriegt auch nach wie vor am Tag immer noch über 100 Zuschriften wohl, die er auch größtenteils, also er bemüht sich da wirklich jedem Einzelnen zu antworten. Das kann ich nur immer wieder betonen. Es kann teilweise länger dauern, weil die Dinge dann nochmal geschrieben werden müssen. Also Rainer schreibt das meiste halt handschriftlich vor. Die Handschrift ist nicht so gut lesbar. Das Ganze wird dann nochmal abgetippt von Mitarbeitern. Und das Ganze nimmt daher einfach ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber ich erkläre das immer, weil er wirklich jedem antwortet. Und auch wenn das länger dauern kann, er versucht jedem, der ihm da irgendwie schreibt, der ihn unterstützt, der ihn positiv aufbaut etc. Das ist das, was ihn aufrecht erhält. Das sagt er auch immer wieder. Und dafür ist er natürlich unfassbar dankbar. Und das hat einen gravierenden psychologischen Aspekt, glaube ich. Also das ist was anderes, als wenn man da wirklich nur sich völlig selber überlassen wird und das Gefühl hat, dass man von Gott und der Welt verlassen ist.
Ja, da kriegt er sehr viele positive Energien, die ihn auftanken sozusagen. Ne?
Ja.
Es gibt ja auch, und das ist auch oft gesagt worden, das Konzept von Folter. Also ihm wurde in irgendeiner Form Folter angetan. Kannst du darüber was sagen? Also er kommt ja, wenn er in den Gerichtssaal reinkommt, in Fußfesseln, Handfesseln, also wie ein, wie Hannibal Lecter, sag ich jetzt mal so, also wie so ein richtiger, also wenn ich mir jetzt jemanden im Fuß und Handfesseln vorstelle, dann ist das ein mindestens ein Mörder. Also der gewalttätig ist und der unberechenbar ist und so etwas. Und nicht jemand, der jetzt irgendwie deswegen untersucht wird, weil da angeblich oder vorsätzlich da irgendwas mit Geldern getan wurde.
Ja, also es ist so, genau, er wird beim Transport in das Gericht von der JVA wird er an Händen und Füßen gefesselt. Die Hände sind auch nochmal an einen Bauchgurt gefesselt. Mir wurde das, ich sage jetzt mal netterweise, aber die Vollzugsbeamten waren tatsächlich sehr nett, das sagt Rainer auch immer. Das ist das, was es noch einigermaßen erträglich macht. Die haben mir das mal gezeigt, wie das genau vonstatten geht. Und er wird dann teilweise sogar noch, das ist jetzt ein bisschen abgebaut worden, aber er wurde dann von mehreren Mannschaftswagen mit bewaffneten Polizisten noch begleitet und ihm wurde auch jedes Mal gefragt, wurde er und ihm angeboten, dass er eine schusssichere Weste zum eigenen Schutz tragen sollte, was er abgelehnt hat. Das musste er dann auch immer schriftlich unterschreiben. Also das sind erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, die tatsächlich daran erinnern, dass es sich hier irgendwie hier möglicherweise um den Kopf einer Motorradgang wie die Hells Angels oder den Kopf der RAF oder überhaupt um einen Terrorverdächtigen etc. handeln könnte. Also es wurde aus irgendwelchen Gründen hier erhöhte Fluchtgefahr und die Möglichkeit eines Befreiungsversuches während dieser doch sehr kurzen Strecken auch von JVA zum Gericht angenommen. Ja, da hätte es angeblich irgendwelche Äußerungen im Internet gegeben, die dazu geführt haben, dass das so angeordnet wurde. In den Gerichtssaal selbst hochgeführt wird er dann nur noch in Anführungsstrichen mit Handschellen. Die werden dann abgenommen bei Beginn der Verhandlung. Aber er wird zum Beispiel auch in allen etwas längeren Pausen immer wieder runtergeführt in diese sogenannten Kellerzellen unter dem Gericht, ja, wo er dann warten muss. Also er darf nicht im Gerichtssaal warten oder mit den Zuschauern sich zum Beispiel unterhalten etc. Die dürfen sich ihm auch nur, ich glaube, auf 3 Meter nähern. Also das sind schon erhebliche Sicherheitsvorkehrungen. Die Unterstützer von Rainer Füllmich werden irgendwie auch als gewaltbereit oder als gefährlich oder zumindest als jederzeit bereit, einen Befreiungsversuch in die Wege zu leiten, eingeschätzt seitens der JVA offensichtlich. Und das Gericht hat das auch schon bestätigt. Also wir haben da ja auch wieder Anträge gestellt und Beschwerden dann bei Gericht und bei der JVA eingereicht, um diese Sicherheitsvorkehrungen zu lockern. Es hieß zwischendurch, die Fußfesseln, auf die soll jetzt wieder verzichtet werden. Diese erhöhten Sicherheitsvorkehrungen gibt es halt seit Mitte Juni, also das war nicht von Anfang an so. Und ja, wo du das jetzt mit der Folter ansprichst, mit der weißen Folter, der sogenannten weißen Folter, Rainer Füllmich ist das erste Mal über seinen Geburtstag damals, über das Geburtstagswochenende, isoliert worden in der JVA, in einen anderen Trakt gebracht worden.
Gab es einen Grund dafür? Hat er irgendwie einen Aufruhr gemacht oder hat er da irgendwie Gewalt angewendet, dass sie ihn da wegtransportierten und in Einzelhaft brachten?
Oder nee, es gab damals wohl, angeblich gab es eine anonyme Strafanzeige, die sich auch ganz konkret auf diese Nachrichten von ihm, der ja aus der JVA teilweise herausgibt, bezogen hat. Man hat dann irgendwie vermutet, dass er wohl ein Handy oder ein Aufnahmegerät bei sich in der Zelle haben könnte. Und also irgendwie nach außen kommuniziert. Aber der wahre Grund wird auch gewesen sein, es gab halt eine genehmigte Demonstration direkt vor der JVA zu seinem Geburtstag. Das war damals ein Sonntag, der 5. Mai war das, glaube ich, genau. Und er sollte halt, denke ich, von dieser Veranstaltung einfach auch akustisch keine Kenntnis erlangen. Es gab damals, also die Leute haben dann vor der JVA auch kurze Reden gehalten und Klavier gespielt und Lieder gesungen. Da gab es dann ein Feedback von einem der Gefangenen, der zurück Freiheit zu diesem Marius Müller-Westernhagen-Song gerufen hat. Da dachte man, das wäre Rainer. Und es hat sich dann, als ich ihn am Montag danach besucht habe, herausgestellt, dass er davon alles überhaupt nichts mitbekommen hat, dass er quasi in einen anderen Gebäudetrakt gebracht worden ist, wahrscheinlich damit er da nicht mit den Veranstaltern oder Teilnehmern kommunizieren konnte, auch nicht akustisch möglicherweise. Und Ja, er hatte damals auch das Verbot, seine Ehefrau oder mich anzurufen. Und ab, ich glaube, das war dann Ende Juli, ist er dann auch von den Mitgefangenen isoliert worden, bis jetzt kurz vor Ende des Jahres, wo man das wieder aufgehoben hat, zumindest was die Mitgefangenen auf seiner Station betrifft. Und das war die Begründung, dass er die juristisch beraten hätte. Also er hätte da angeblich unerlaubte Rechtsberatung betrieben. Das hat das Landgericht anders beurteilt, weil er ist ja auch, obwohl er die Zulassung hier vielleicht in Deutschland, die Rechtsanwaltszulassung zurückgegeben hat oder die niedergelegt ist, ist er ja trotzdem noch Volljurist. Auch als Volljurist darf ich rechtliche Beratung durchführen. Und aber es wurde ihm halt auch unterstellt, dass er die Gefangenen aufwiegelt in dieser Richtung. Und deswegen hat man ihn dann separiert von den anderen Gefangenen oder abgesondert. Die JVA hat das Absonderung genannt, ja.
Es gab ja
wir
noch
nennen
was?
Das ganz einfach Isolierung. Ja.
Es gab ja noch dieses ganz ziemlich traurige Beispiel mit seiner Mutter. Also er durfte seine Mutter nur in was weiß ich da, in. Kannst du das vielleicht mal schildern, wie er seine Mutter besuchen durfte?
Er durfte die gar nicht besuchen. Also er wollte sie noch auf dem Sterbebett besuchen. Die Schwester hat ihm signalisiert, Rainer, es dauert jetzt möglicherweise nicht mehr lange. Sie hatte das auch an mich weitergeleitet als Info und wir haben dann überlegt, was können wir machen? Rainer hat dann in der JVA den Antrag gestellt, dass er seine Mutter noch einmal im Krankenhaus besuchen darf. Und das wäre dann nur möglich gewesen, in Ketten gelegt, mit bewaffneten Beamten an der Seite etc. Und man muss dazu sagen, also die Mutter war dann schon, die war wohl auch hinterher dement oder halt, wie das halt ist bei alten Leuten, die dann kurz vor ihrem Tod stehen, nicht mehr ganz Herrin ihrer Sinne. Und da hat Rainer natürlich gesagt, also das mache ich auf keinen Fall. Die hat den Zweiten Weltkrieg erlebt. Wenn ich die jetzt mit bewaffneten Beamten und gefesselt an ihrem Krankenbett oder Sterbebett besuche, dann wird die nochmal richtig traumatisiert und fühlt sich möglicherweise da in Kriegstage zurückversetzt. Also das hat er dann abgelehnt aus diesen Gründen, was ich auch absolut nachvollziehen kann, was wohl jeder nachvollziehen kann. Und er wollte dann an der Bestattung, an der Seebestattung teilnehmen der Mutter, die war Ende November letzten Jahres. Und auch das wurde untersagt von der JVA. Also die Anträge sind alle abgelehnt worden von uns, weil man gesagt hat, es könnte, also erstmal, weil es eine Seebestattung ist, müsste man dann den kompletten Hafen damals, das war Bremer Hafen, das kann ich ja jetzt offen sagen, da hätte man den angeblich den kompletten Hafen absperren und absichern müssen, auch durch die Luft und die Seepolizei da vor Ort auf Wasser und auf Land und die Unterstützer und Fans von Rainer Füllmich wären angeblich so gefährlich, die hätten da in dem, in Bremer Hafen, da in dem Hafengebiet möglicherweise eine Befreiungsaktion gestartet oder irgendwas anderes. Und also wenn man sich die Prozessbeobachter anguckt, das sind Frauen, die so Herzchen-T-Shirts tragen und da irgendwie ihm zujubeln, wenn er wieder in die JVA gefahren wird etc. Also meines Erachtens das Gegenteil von gewaltbereit. Und Menschen, die schreiben, die Briefe schreiben, noch ganz klassisch, das ist meines Erachtens auch nicht die Klientel, die irgendwie gewaltbereit ist oder die Befreiungsaktion plant. Also eher das Gegenteil. Das ist eher eine ältere Generation oder Menschen, die ganz andere Dinge im Kopf haben. Aber man hat das so eingestuft. Man hat das halt bewertet von der JVA mit einem Sicherheitskonzept und gesagt, nee, das geht gar nicht. Das können wir nicht leisten mit einem Großaufgebot an Beamten und deswegen wird ihm das halt auch nicht gestattet, an der Beerdigung teilzunehmen.
Ja, wenn ich das jetzt wieder höre, man wünscht sich, dass die Innenministerin Frau Faeser das mal genauso ernst nimmt mit den Begebenheiten, die hier in Deutschland traurigerweise für so viele Tote und auch Kinder, tote Kinder sorgt, dass man da eine bessere Überwachung macht. Aber das ist vergebene Lebensmühe anscheinend. Eine letzte Frage. Wie sehen die Aussichten aus? Was glaubst du, was wird jetzt passieren? Was wird geschehen in diesem Jahr mit Rainer, prozessmäßig?
Ja, also unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir den Prozess immer noch in eine positive Richtung lenken können, dass wir da nochmal einen Umschwung reinbekommen, dass wir vielleicht doch nochmal auch den Rechtsanwalt Templin als Zeugen vernehmen können vor Gericht oder noch andere Zeugen. Rainer hatte auch immer wieder beantragt, noch zu diesem neuen Vorwurf der verdeckten Treuhandverträge nochmal die Viviane Fischer zu vernehmen, die ja im Endeffekt bei ähnlichem Tatvorwurf, ja, oder eigentlich gleichem Sachverhalt, natürlich über eine andere Darlehenssumme hier, das Verfahren wurde eingestellt. Ja, sie hat dann ja auch zurückzahlen können, aber wir kennen ja hier die Begründung, dass es auf die Rückzahlung bei Rainer Füllmich gar nicht ankommt oder auf die Rückzahlungsmöglichkeit. Also kann es dann eigentlich auch bei Viviane Fischer nicht auf die tatsächliche Rückzahlung angekommen sein hinsichtlich des Strafvorwurfes. Auch sie hat, wie gesagt, einen Darlehensbetrag erhalten. Aus Sicht der Verteidigung werden hier gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilt durch die Staatsanwaltschaft und möglicherweise auch durch das Gericht, ja, wie man sieht. Und Rainer Füllmich hätte, wie gesagt, die ehemalige Mitgesellschafterin Viviane Fischer dazu gerne nochmal befragt. Wir hatten sogar auch ihren Verteidiger dazu geladen. Die sind auch beide erschienen vor Gericht, aber das war dann ein Termin, der war dann im Herbst 24. Da hat das Gericht auch noch nicht mal die Befragung von durch die Verteidigung auf eigene Kosten selbst geladene Zeugen zugelassen. Also die Begründung des Gerichtes war immer mit diesem Schließen der Beweisaufnahme und der Nichtzulassung dieser ganzen Beweisanträge, das Verfahren verkürzen zu wollen. Der Vorwurf geht hier in Richtung Verteidigung. Wir würden angeblich das Verfahren mit prozessfremden Zielen ja vorsätzlich einfach nur in die Länge ziehen wollen. Das ist ja ein aus unserer Sicht überhaupt nicht nachvollziehbarer Vorwurf. Wir möchten einfach nur eine vollständige Beweisaufnahme und vollständige Aufklärung des Sachverhaltes, wie es aus unserer Sicht wichtig, richtig und auch vollständig ist. Die wird verwehrt, obwohl sie oberste Prozessmaxime im Strafverfahren ist. Ja, die oberste Prozessmaxime ist hier auch nicht die Straffung des Prozesses, sondern die vollständige Aufklärung des Sachverhaltes, wie er für den Tatvorwurf relevant ist. Da sind wir offensichtlich unterschiedlicher Auffassung mit dem Gericht, was ja durchaus sein kann, aber dass man sich dann als Gericht so dahinstellt und sagt, nur unsere Auffassung ist die zutreffende und alles Weitere wird unterdrückt und versagt, das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Meines Erachtens wirklich auch nur in politisch motivierten Prozessen, in politisch motivierten Strafprozessen wird das so durchgesetzt seitens des Gerichtes. Und natürlich geben wir bis zum Schluss die Hoffnung nicht auf, hier doch noch was zu erreichen. Jetzt möglicherweise durch Beweisanträge, die wir noch in den Plädoyern, in den Plädoyers stellen werden. Und ja, also ich strebe immer noch danach, hier auch in dieser ersten Instanz ein gerechtes und dem Tatvorwurf und auch dem Sachverhalt angemessenes Urteil zu erreichen. Und natürlich möchte Rainer Füllmich einen Freispruch erreichen. Das ist völlig klar. Also es ist für ihn und auch für die Verteidigung überhaupt nicht nachvollziehbar, dass wir hier so ausgebremst werden. Und das, was ja letztlich überhaupt nicht zur Straffung des Strafprozesses geführt hat, sondern es hat hier zu einer weiteren, ja, absoluten Ausweitung auch für die Dauer des Prozesses geführt. Denn hätten wir die Zeugen damals einfach, seit Anfang Mai geht das ja im Endeffekt, dass da gemauert wird, seitens des Gerichtes. Hätten wir unsere Zeugen noch hören können, wären wir wahrscheinlich im August durch gewesen. Also das Ganze wäre viel, viel schneller gewesen, als wenn man die ganze Zeit ja sämtliche Beweisanträge seitens des Gerichtes ablehnt, Zeugen kommen lässt, also auch wenn die durch die Verteidigung geladen werden und die dann unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren lässt. Und ja, dann Beweisanträge werden ja auch immer wieder gestellt. Wir haben die dann immer wieder umformuliert, weil wir natürlich gehofft haben, dass wir die dann mit anderer Formulierung, anderer Schwerpunktsetzung doch noch durchbekommen. Also das zieht so ein Verfahren alles unnötig in die Länge. Und der Sache geholfen wird dadurch gar nicht, weil wir haben immer noch fast den gleichen Stand tatsächlich, den wir schon ja zu einem frühen Zeitpunkt im Prozess hatten. Wir haben keine weitere Aufklärung erreichen können. Und es ist einfach völlig unverständlich, warum da von Seiten des Gerichtes derartig gemauert wird, denn die weitere Sachverhaltsaufklärung hätte ja auch möglicherweise im Sinne der Staatsanwaltschaft oder der Kammer sein können, dass sich vielleicht hier die Aussagen der Verteidigung oder des Angeklagten nicht bewahrheitet hätten. Aber aus unserer Sicht hätte man das zumindest prüfen müssen. Also es ist nicht nachvollziehbar und ja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich habe das nur in politisch motivierten Strafverfolgungen erlebt, unter anderem bei der Strafverfolgung von Ärzten, die Maskenbefreiungsatteste ausgestellt haben.
Ist denn nicht Sachverhaltsaufklärung die Aufgabe eines Gerichts?
Ich sage ja, das ist die oberste Prozessmaxime im Strafverfahren. Und sowohl Gericht als auch Staatsanwaltschaft sagen hier halt, das ist alles völlig irrelevant. Es reicht, dass das Darlehen genommen wurde und dass das Geld quasi auf ein privates Konto überführt wurde und privat ausgegeben wurde. Es ist maximal noch strafzumessungsrelevant, ob er das Geld zurückzahlen wollte oder ob er das Geld zurückzahlen konnte. Und ja, wenn wir uns angucken, Viviane Fischer hat ja auch ein Darlehen erhalten, über 100.000 Euro. Sie hat das Darlehen auch zunächst verbraucht. Es war angeblich abgesichert durch ein Wertpapierdepot ihres Ehemannes. Und sie hat es dann in Raten zurückgezahlt, letztlich bis Oktober 2022. Aber ich denke, dass es gerade diese Rückzahlung war, die ihr möglich war, die sie davor gerettet hat, dass sie weiter strafrechtlich verfolgt wurde und weswegen bei ihr das Strafverfahren eingestellt wurde. Also das wird der Aspekt sein, auch wenn das Gericht hier anders argumentiert und die Staatsanwaltschaft.
Ja, darüber kann man nur mutmaßen und irgendwelche Theorien entwickeln und kann man 30, 40 verschiedene Theorien entwickeln, wieso, weshalb, warum, ne? Also es ist ein höchst mysteriöser und irrational geleiteter Prozess, wie ich das bisher mitgekriegt habe, was da mit Rainer Füllmich und mit all diesen Dingen, die da im Zusammenhang sitzen, zu tun hat. Denn das Geld ist ja offensichtlich da und das Geld könnte man sich ja holen. Man könnte ja, wenn man jetzt wirklich im Auftrag des Geldes unterwegs ist und die sogenannte Unterschlagung aufdecken möchte, dann könnte man ja diese Gelder von Templin in den sogenannten in den Corona-Untersuchungsausschuss, der ja noch immer tagt, den könnte man das ja zuführen. Aber anscheinend will man das gar nicht. Anscheinend benutzt man diesen Prozess. So macht es zum Beispiel den Anschein.
Man könnte diese Gelder sichern, man könnte die auf ein Treuhandkonto überführen, bis hier die letztlich dahinterliegenden gesellschaftsrechtlichen Fragen geklärt sind. Wir haben die Gelder sogar abgetreten an die beiden Adhäsionskläger, also an die VGOG, bereits auch Ende des Jahres 2023. Auch diese Abtretung ist aber gar nicht weiter beachtet worden. Es wäre, glaube ich, ziemlich einfach, wenn der eine Kanzleikollege seinen anderen beiden Kanzleikollegen einfach die 700.000 Euro überwiesen hätte. Aber auch diese Abtretung wurde einfach nicht wahrgenommen oder nicht weiter beachtet, die wir da erklärt haben seitens der Verteidigung. Und was auch noch zu beachten ist, es gibt ja hier auch immer noch das fest angelegte Gold, was Rainer Füllmich damals im Jahr 21 war, das meine ich, gekauft hat. Da hat er noch aus den Spendengeldern auch, um hier wieder Sicherheit zu schaffen und das Geld von den Konten zu nehmen, für 1 Million Euro ungefähr Gold gekauft und das angelegt. Zwar hat er das unter eigenem Namen gekauft, aber es war ganz klar, dass das Geld natürlich für den Corona-Ausschuss, also für die weitere Aufklärungsarbeit und die damals bestehende VGOG angelegt wurde. Und dieses Gold ist natürlich erheblich im Wert gestiegen. Wir haben hier eine Wertsteigerung von 500.000 oder 600.000 Euro sogar. Und alleine diese Wertsteigerung wäre insofern fast geeignet, den hier vorgeworfenen Schaden, also oder diesen Darlehensbetrag von 700.000 Euro aufzuwerten. Ja, man könnte dieses Gold liquidieren. Und dazu muss man auch sagen, der eigentliche Schaden, der hier im Strafprozess geltend gemacht wird, der besteht aus den beiden Anteilen der beiden Adhäsionskläger an diesem fiktiven Darlehensvertrag. Also geht es eigentlich auch als Schadenssumme nur um die Hälfte des Darlehens, also um die 350.000 Euro. Das muss man halt auch wissen.
Katja, ich danke dir für dieses Gespräch. Wir könnten jetzt noch wirklich wahrscheinlich 3 Stunden weiterreden, weil der ist so komplex, dieser ganze Sachverhalt, dass man da wirklich auch vielleicht sogar eine Serie von machen könnte. Aber unsere Zeit ist leider begrenzt.
Wir können uns gerne demnächst wieder treffen und den neuen Status besprechen.
Ja, mache ich auf, ich komme auf jeden Fall noch auf dich zurück, weil das ist, ist ja noch nicht alles zu Ende, ne? Katja, ich danke dir. Ich danke dir für dieses Gespräch.
Gerne, ich bedanke mich auch und auch ganz herzliche Grüße und vielen lieben Dank an alle Unterstützer etc. im Namen von Rainer Füllmich.
Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Katja Würmer. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann scrollt ein bisschen weiter runter. Dort könnt ihr uns mit einer kleinen Spende unterstützen. Ich danke euch dafür.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.